So eine Mischung aus Friedrich Merz und Falco.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Wir sind farblich heute aneinander angepasst. Wie krass ist das denn?
Wir sehen aus, als ob wir zur Treibjagd wollen irgendwie, ne?
Das stimmt.
So ein bisschen. Also zwei Warnbarken philosophieren.
Oh, naja, das ganze hier. Grau dort draußen, da kannst du ja versuchen, selbst ein bisschen Farbe in die Welt zu tragen. Das ist mein Ansatz.
Ja, na, da hast du ja recht.
Bekanntermaßen. Ja, ich bin ja für gute Neuigkeiten bin ja zuständig. Das ist ja
Du bist jetzt so ein Chaka.
Chaka, wir schaffen das.
PMA-Philosoph. Ich weiß nicht, kriegt man da noch so gute Laune bei den Leuten und Themen, mit denen du dich beschäftigst? Also naja, ich weiß nicht, jetzt so nach einer Woche Friedrich Merz, ob ich da so...
Also tatsächlich bin ich, man möchte schon fast sagen, positiv gestimmt nach den bisher feststehenden Ergebnissen der Midterms beispielsweise. Ne? Also das ist, es ist so scheiße alles, dass selbst das positive Neuigkeiten sind, wie das gelaufen ist.
Ganz ehrlich, Alter, dieses Land, das ist, weiß ich nicht, die könnten, also die würden innerhalb von 25 Minuten strategische Atomwaffen, was weiß ich, in der Atmosphäre haben oder in der Stratosphäre oder sonst wo, aber es schaffen, Wählerstimmen auszuzählen innerhalb von einer normalen Zeit. Es ist völlig unmöglich, ne? Also dieses Land ist, erinnert mich immer mehr an die Sowjetunion der 50er, 60er Jahre, ganz, ganz große technische Einzelleistungen und der Rest des Staates, der kippt immer mehr in Feudalismus, Idiotentum und absoluten unteren Durchschnitt ab.
Ne? Also dieses Feudalismus-Thema ist tatsächlich was nicht nur da, wird ja auch mehr oder weniger bei uns immer deutlicher. Und ich habe heute zum Aufstehen quasi, ich wollte ein bisschen müde beim Aufstehen und dachte mir, okay, ich lasse den Tag mal ruhig angehen und habe mit einem Buch meinen Tag begonnen, und zwar mit einem Buch, bei dem es um die Ausflüchte von Tech-Milliardären geht, also die Zukunftspläne.
Ausflüchte, ja, genau. Im Sinne von Arche-Style so.
Genau, und das Intro, das ich jetzt quasi gelesen habe, da geht es darum, der Autor ist ein Humanist in dem Sinne, so bezeichnet er sich, und Marxist, was an sich, weiß nicht, ob das funktioniert, wie war Marx und Religion, ich glaube, das geht mit dem Humanismus nicht, aber wir brauchen Amerikaner nicht erklären, dass Marxismus nicht das ist, was sie denken.
Auf Stammtischniveau sagt man ja, Marx hat ja die Gedanken der Bibel eigentlich nur mal aufs Menschliche runtergebrochen und aufs Glücklichsein, aber wie gesagt, also heutzutage über Marx zu philosophieren, halte ich immer für unfair.
Darauf wollte ich nicht hinaus, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass er als Mensch, der Beratung im Hinblick auf technologische Entwicklung und zukünftige gesellschaftliche Prozesse, also der sozusagen berät und Vorträge hält und dafür eingeladen wird, dass er eben von einer Gruppe von Tech-Milliardären und Investoren eingeflogen wurde in so einen Super-Luxus-Retreat in der Wüste, wo er dann eben Fragen beantworten durfte, wie beispielsweise, wie erhält man eine soziale Hierarchie aufrecht nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft durch den Klimakollaps, wenn ja Geld keine Rolle mehr spielt, ne? Und wie geht man da am besten mit um, und sollte man den Wachsoldaten dann so ein Halsband umlegen, dass die quasi ihren Chef nicht angreifen können und solche Geschichten. Also das ist das Niveau, auf dem da Milliardäre, die sich gerade ihre Bunker irgendwo in Alaska gebaut haben, da sich unterhalten möchten über die Zukunft.
Ja, das spielt bei allen staatlichen Planspielen spielt das auch eine Rolle, ne? Soldatengeld.
Aber das ist verrückt.
Müssen ja was haben, woran sie glauben können. In der DDR zum Beispiel wurde diskutiert, ob man als Soldatengeld die Forum-Schecks, die im Umlauf waren, genommen hätte, um damit Soldaten zu bezahlen. Also wenn jetzt nach einem Zusammenbruch des Währungssystems, ich weiß nicht, ob man heute vielleicht den Sanifair-Bon als Soldatengeld nehmen würde, ich habe keine Ahnung. Das ist klar, ne? Also da geht vielen Leuten der Arsch auf Grundeis. Also wenn ich eine meiner Lieblingsbands Sodom im Song Ausgebombt, haben kaum zu fressen, Gold ist nichts mehr wert, eine Textzeile. Ja, der große Philosoph Tom Angel Ripper, wer kennt ihn nicht, da natürlich auch schon entscheidende Fragen gestellt, auf die Milliardäre erst heute gekommen sind.
Ich wollte nur sagen, dieser Bericht liest sich einfach wie so ein dystopischer Roman.
Krass,
und spiegelt ey, aber die Realität, genau, das schüttelt es einen im Endeffekt.
Das schüttelt es einen, ja.
Apropos,
ja, vor allem.
Mike,
ja.
Hello.
Hello, ja, sorry, Hello. 11.11 Uhr, das haben wir ja hier völlig verlabert. 11.11 Uhr, hast du deine Krawatte schon abgeschnitten, oder?
Nee, das ist doch Weiberfastnacht.
Ach nee, das ist Weiberfastnacht, ne? Also dieses ganze Knopfdruck-Humoristentum, das ist eh nicht so meins, aber ich kenne eigentlich auch nur Leute, die immer sagen, also auf Knopfdruck lustig sein, das kann ich gar nicht. Und dann sehe ich sie immer besoffen zwischen den Funkmariechen rumliegen auf irgendeinem Dorfseil.
Ich verabscheue Fasching so sehr, das glaubst du gar nicht.
Ja, na, unsere mitteldeutsche Seele hat da, glaube ich, so keinen so allzu großen Anteil dran. Das ist, glaube ich, auch eher so ein katholisches Relikt noch ein bisschen.
Ja. In unserer Ecke ist das richtig groß. Jedes Dorf hat einen Faschingsverein.
Ja, gut, Faschingsverein schon auch, ja, aber wir reden da jetzt nicht von Rosenmontag oder irgendwie sowas, dass das jetzt hier ein Flächenbrand ist wie in Köln oder so.
Doch, wir haben einen großen Umzug in Halle.
Ja, hier in Bad Berka zum Beispiel gibt es auch einen jährlichen Umzug oder so, aber das kann man ja jetzt nicht mit dem Rosenmontag in Köln vergleichen
oder
so,
oder Opa,
mit dem Fasching in Schleusingen oder sowas.
Mein Opa war irgendwie 25 Jahre Büttenredner.
Alle Achtung. Und wie hast du dich so zurechtgefunden in so einer privilegierten Familie?
Naja, also das größte Privileg war, dass ich deswegen alle Phipps Asmussen-Kassetten hatte. Davon habe ich natürlich profitiert. Ne? Da konnte ich als Kind natürlich die ganzen flotten Sprüche raushauen.
Also ein Vierteljahr lang nicht mehr zitiert hier im Podcast für Phipps Asmussen. Ne? Also muss man ehrlich sagen, also was würde der wohl heute dazu sagen? Er hätte bestimmt die entscheidenden Lösungen parat.
Also, ja, also es ist, glaube ich, besser, dass Phipps Asmussen keine Takes mehr zu politischen Ist-Situationen von sich geben kann. Das, ich habe irgendwie die Befürchtung, das würde seinem Erbe irgendwie, dass er generell schon recht schwierig ist.
Ja, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Man hätte den mal nochmal ins, weiß ich nicht, nach Leipzig, ins Coney Island buchen sollen. Oder wäre so irgendeine Podiumsdiskussion, das wäre bestimmt lustig geworden, ja, aber tja, die Zeiten sind vorbei, aber man kann ja auch noch, weiß nicht, gibt ja noch nicht ganz so wild, aber ich glaube jetzt ja Jürgen von der Lippe oder so, da könnte da sein 80er-Jahre-Programm auch nicht mehr durchziehen, ne?
Da weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Jürgen von der Lippe tatsächlich nicht so aus. Da bin ich.
Naja, war auch schon früher immer einige Altherrenwitze dabei. Ne? Mhm. Aber naja, gut, ist nicht so. Ist nicht ganz so. Erzähl mir mal, ich habe nur gesehen, du hattest dich mit Friedrich Merz befasst. Ist er dir jetzt irgendwie sympathischer oder?
Ich hatte mich Anfang des Jahres schon mal mit Friedrich Merz
befasst. Ach stimmt, das lag auf Halde bei dir, ne?
Genau, das war, naja, ja. Dann ist ja ein bisschen was passiert, geopolitisch. Hm. Und dann war, also Friedrich Merz sieht das sicherlich anders, aber für mich war dann die Relevanz dieser Personalie erstmal zweitrangig. Und da dachte ich, jetzt ist vielleicht mal Zeit, weil er doch sehr viele Dinge gesagt hat in den letzten Wochen, dass man ihm dann noch ein bisschen Aufmerksamkeit widmet. Aber ja, es ist in dem Sinne ist es ja nicht überraschend oder nichts Neues. Ich glaube, wir alle können den relativ gut einschätzen und er macht ja auch daraus kein Hehl. Ich wollte es nur einfach nochmal zusammenfassen, ehe dann wieder irgendwelche Quellen verschwinden, wie beim Lauterbach, dass dann der Fall war, dass dann Quellen verschwunden sind, während ich recherchiert habe und ich dann die Freude hatte, dass die noch im Cache bei mir gespeichert waren und ich dann trotzdem noch
drauf zugreifen konnte. Was heißt Quellen verschwinden? Also per Google-Suche nicht mehr zugreifbar oder komplett aus dem
Internet? Naja, also beispielsweise war beim Lauterbach, wenn ich das jetzt noch korrekt memoriere, ist ja jetzt schon wieder 10 Monate her, dass ich das Video gemacht habe, da war ein Artikel über Springer, also nicht das Springer, sondern diesen wissenschaftlichen Dienst, veröffentlicht, wo Dinge aus Karl Lauterbachs früher wirtschaftswissenschaftlicher Phase, sage ich jetzt mal, ne, wo er als Wissenschaftler, aber auch wirtschaftlich tätig war, zitiert waren. Und diese Fakten findest du nirgendwo mehr. Das ist in keinem Artikel irgendwo aufgegriffen gewesen. Und dieser Dieser Artikel bezog sich dann wiederum auf andere Quellen, die auch nicht mehr aufzufinden sind, vermutlich nur noch in richtigen Archiven. Und das war dann schon ganz interessant, das zu haben, weil man das dann so selten irgendwo nochmal, ja, also man findet dann immer mal so Anspielungen da drauf und dann denkst du dir so, hä? Aber ich finde dazu nichts. Und dann fand ich eben eine Quelle, die da ganz sinnvoll war, aber die verschwand dann von Springer in der Zeit. Und ich habe da mal einen ITler diese quasi nach ihm suchen lassen und da wurde auch so ein Sperrprogramm gefahren quasi. Also dass du da, ich kann es nicht richtig wiedergeben, weil ich davon keine Ahnung habe.
Da bestimmte Metadaten nicht abrufbar, wenn man die sucht?
Nee, oder? Zugespammt. Also zugespammt mit zigtausenden irrelevanten Querlinks. Also dass du quasi so eine Wand an Infos bekommst, die dich daran hindert, das zu finden, was du findest.
Also ein Heuhaufen über die Nadel geschmissen sozusagen.
Richtig, richtig. Also ganz, ganz gute Geschichte. Und deswegen bin ich immer so überrascht, wenn man dann tatsächlich so alten Kram findet, der dann doch sehr unangenehme Rückschlüsse ziehen lässt.
Also ich erinnere mich, das war bei Lindner hattest du mir das mal erzählt, dass da einiges auch nicht mehr so irgendwie aus der Vergangenheit, so aus der Bambi-Zeit nicht mehr so auffindbar war. Gibt es darüber Artikel oder Erkenntnisse, wer sowas wie macht? Sind das dann...
Also ich glaube...
PR-Agenturen, wo man sich so einen Service einkaufen kann oder wie läuft das?
Ich glaube, es gibt Agenturen, die sich darum kümmern, die das auf juristischer, aber eben auch also größtenteils auf juristischer Ebene sozusagen bearbeiten, das Thema. Und ich glaube, bei Karl Lauterbach war das in dem Zuge, muss man das auch mit seinem Ministerposten verknüpft sehen, also dass da direkt von staatlicher Seite gegen die natürlich auch existierende Desinformation und Hetzkampagnen gegen ihn, dass da dementsprechende Maßnahmen durchgeführt wurden. So, was natürlich schlecht ist, wenn dann die Informationen verschwinden, die man dann doch mal noch finden sollte. Ja. Also weil das, was da passiert ist, hat der ITler zu mir gesagt, das ist nichts, was man so als Privatperson macht, das sieht schon organisiert aus nach einer nach einer Gegenaktion sozusagen. Mhm. Aber also so richtig Ahnung habe ich davon nicht. Ich habe das nur mal einschätzen lassen in dem Fall und hatte das, glaube ich, auch im Video so ein bisschen versucht zu erklären.
Interessant. Das ist ja interessant. Interessant, ja, und wie soll man heutzutage auch über irgendjemanden was erfahren, ne? Man googelt.
Ich denke mir halt auch irgendwie in Zukunft... Also man kann sich, glaube ich, gefühlt alles erlauben, wenn man dem ein bisschen Zeit lässt und die Spuren verwischen kann. Weil wenn man sich so anguckt, durch welchen Wust an Skandalen sich der eine oder andere schon durchgewühlt hat und trotzdem noch steht, dann naja.
Ja, das ist also entweder die im Internet enthaltenen Skandale mit anderen Infos übertünchen oder zu den Skandalen so viele Skandale drüber machen, als dann eher so Bolsonaro-Trump-Patent, ne? Dass das andere gar nicht mehr ins Gewicht fällt irgendwie.
Ne? Ich habe gestern die Folge bei Kurt Krömer gesehen mit HC Strache.
Oh!
Das war auch so ein Fall. Unfassbar, unfassbar.
Der ist ja auch völlig schmerzfrei gewesen. Also ich weiß nicht, wenn ich will da niemandem Unrecht tun oder so, aber müsste ich in irgendeinem Film eine unsympathische Koksnase darstellen oder so?
Würdest du dir einladen? Das,
glaube ich. Ja, also wäre so, weiß ich nicht, so der Habitus, den ich da hätte, irgendwie so eine Mischung aus Friedrich Merz und Falco und noch ein bisschen AfD-Idiot mit drin. So, das wäre, da kommt dann, glaube ich, sowas wie der Strache bei raus.
Kurt Krömer hat ihn als linken Flügel der NSDAP bezeichnet.
Der linke Flügel der Nationalsozialisten. Ja, man weiß, auf welcher Seite der schwingt, der Flügel. Das ist ja, das wird ja auch immer von werden ja nicht müde zu betonen, ne? Populisten und Rechtspopulisten, dass Nationalsozialisten auch Sozialisten waren. Ne?
Dass sie ja links waren, genau.
Ja, völliger Humbug.
Das ist schon eine krasse Verzerrung.
Das Wort kommt halt da drin vor. Nee, aber kannst du nicht vorstellen, wie oft ich sowas in Diskussionen zu hören bekomme. Das ist wirklich Das interessiert die Leute dann auch gar nicht, dass das schon tausendmal ausdiskutiert ist oder irgendwie sowas. Da ist, immer
ist das ein neues Thema? Weil ich habe das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so plötzlich ein neues Verschwörungsnarrativ ist.
Also ich kann mich dran erinnern, also da habe ich wirklich schon vor 4, 5 Jahren drüber diskutiert mit Leuten, ohne jetzt irgendwie eine geistige Voraushut zu sein oder irgendwie sowas. Das war damals schon eine landläufige Diskussion, glaube ich. Ja.
Na, dann aber, wird mir das gerade erst ein bisschen
vielleicht liege ich auch falsch, aber jetzt so nach den noch geltenden geschichtlichen Erkenntnissen hat sich ja Hitler in irgendwelchen Villen mit Industriellen getroffen und nicht in irgendwelchen besetzten Häusern und da in einem Plenum diskutiert mit einem basisdemokratischen Anspruch. Aber vielleicht liege ich falsch, ich weiß es nicht. Also es sind ja unsichere Zeiten. Ne? Naja,
sei es drum. Mike, wie geht's dir eigentlich? Du wirkst gerade so ein bisschen, mit den Gedanken woanders vielleicht, so ein bisschen.
Nee, also ich dachte jetzt gerade, du willst darauf anspielen, dass ich nicht so ganz gesund aussehe gerade. Das habe ich auch gerade festgestellt hier in meinem Zoom-Bild. Das ist aber nur das hässliche Neonlicht hier in meinem Büro.
Ich hab mir gerade kurz ein bisschen Sorgen gemacht. So.
Ich habe nicht so eine Fleischtheken-Ausleuchtung wie du hier, streamfähig. Natürlich nicht.
Wo alles frischer aussieht, als es ist.
Aber mit dem Gedanken woanders, wie soll ich sagen, von der juristischen Beschäftigung her war gestern, hat es schon ganz schön reingeknallt. Da kam irgendwie aus heiterem Himmel so ein, das ist immer das Lustige, da kommen immer Verfassungsgerichtsbeschlüsse aus heiterem Himmel. Kam gestern einer an, der schon im September beschlossen wurde, dass zum Beispiel jetzt im Thüringer Wald das Totalverbot von Windrädern vernichtig erklärt wurde vom Bundesverfassungsgericht. Das sorgt dann natürlich bei einem Ministerium, was für Umwelt und Energie zuständig ist, dann schon für ein paar extra Gesprächsrunden. Ne? Das ist klar. Interessante Zeiten auf jeden Fall. Habe ich gerade ein bisschen damit zu tun gehabt, weil ich da auch Interesse halber mit mehr beschäftige. Und ansonsten, ja, Tourvorbereitungen habe ich auch auf der Bandseite. Ne? Soll es ja dann im Januar, Februar losgehen bei uns mit HSB und Trivium. Also man merkt auch an Ticketverkäufen, dass die Leute da jetzt mehr Zutrauen bekommen.
Ja, das ist schön.
Von daher, ja, ist einiges vorzubereiten, ist viel, viel im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Aber ist jetzt nicht, dass ich während ich da hier rede, darüber nachdenke. Also dazu bin ich auch gar nicht in der Lage. So, also da ist Multitasking bei mir überhaupt nicht. Also
ach, jetzt stellst du dein Licht aber wieder unter den Scheffel.
Nee, ohne Scheiß. Nee, also das ist ganz oft ein Vorteil, also ich habe wirklich so Konzentrationstunnel, ne? Also wenn mich da jemand von der Seite anquatscht, kriege ich auch nicht mit, ist aber auch ein Grund, warum ich oft von meiner Frau angeschrien werde. verdientermaßen, weil ich dann halt gar nichts mitkriege. Ne?
Nein, also, pass doch mal auf hier!
Ja, na, die hat zum Glück nicht so einen ganz üblen Thüringer Einschlag. Aber ja, also da braucht man, dann muss man schon einiges aufbieten, so knapp unterhalb vom Bratpfannenschlag, damit ich dann so
Nudelholz
sich meiner Aufmerksamkeit versichern kann. Ja, aber also ich denke nicht nebenher an irgendwas rum. Nee. Hab gerade viel zu tun, aber jetzt hier, diese Stunde ist unsere Stunde.
Oh, ja, naja, es ist schon so wenig Zeit nur noch, die man irgendwie gerade hat. Das liegt natürlich auch also zum großen Teil an mir, der jetzt hier gerade irgendwie 3 Sachen gleichzeitig auf der Pfanne hat, die ich jetzt immer noch nicht erzählen kann. Aber nee, das bringt Unglück.
Der kommt doch erst in einem halben Jahr raus, der Podcast.
Ja, wer weiß, ob ich bis dahin fertig bin. Wer weiß, ob ich bis dahin fertig bin.
Es ist ja exciting stuff, oder?
Na, du weißt es doch, ich hab's dir doch schon erzählt. Na, als das Mikro aus war.
Du erzählst mir 1000 Dinge, die du in der Pipeline hast. Das merkst du immer gar nicht, was bei dir alles. Du guckst immer nur am Anfang der Pipeline. Dabei ist ja das Zeug, was auch schon noch durchrutscht.
Na, ich habe auf jeden Fall einen Anschluss an dieses Gespräch, gleich ein Vorstellungsgespräch für eine vielleicht zukünftige Redakteurin, weil ich mir jetzt ein Redaktionsteam aufbaue. Zumindest ist das der Plan. Und und baue ja auch gerade diesen meinen Drittkanal auf, wo es um Verschwörungstheorien geht. Und das ist einfach.
Ja, da war jetzt wieder ein bisschen mehr los, habe ich gesehen, ne?
Ja, ja. Und deswegen ist mein Terminplan einfach so voll. Aber ich denke mal, das wird sich auch irgendwie Anfang nächsten Jahres wieder ein bisschen legen. Und dann
glaube ich nicht, aber die Aussicht ist ja schön. Man denkt immer, dass man dann gerade Anfang des Jahres wieder ein bisschen mehr Zeit hat oder so und dann wird alles anders. Überfüllte Fitnessstudios vor 2 Wochen und so weiter.
Ja, genau, ja, jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Neues Jahr, neues Ich.
Ja, ja. Genau. Na, verlier die Work-Life-Balance nicht aus den Augen.
Work, genau. W-U-R-G. Work. Mike, was ist denn eigentlich das Thema, das übergreifende Thema des heutigen Podcasts? Wir müssen doch irgendwie den Leuten eine Struktur bieten, an der sie sich festhalten können.
Mich hat gerade besonders aufgeregt, also da war jetzt im Deutschlandfunk jetzt gerade eine Diskussion, da kannst du bestimmt super mitreden, über die Situation in deutschen Kindertagesstätten.
Da bist in diesem Expertengespräch du der größere Experte, möchte ich sagen.
Es ist wirklich hanebü. Also es ist sehr, sehr schön. Wer will, kann sich das da mal irgendwie in der Deutschlandfunk-Mediathek anhören. Also es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür für dummes Gelaber und wie gleichzeitig die Recherche und die Art und Weise, was dort wie erzählt wird und so offenbart, warum es so scheiße aussieht in den Kindertagesstätten, weißt du? Also da erzählt da irgendeine Trulla was davon, ja, aber wir haben dann so viele neue Studiengänge implementiert, speziell darauf zugeschnitten und Rahmen und Förderpläne erstellt und bla bla bla, ne? Und die Kindergärtnerin steht so im Kindergarten mit 3 vollgeschissenen Windeln und 5 Kindern zu viel, die ihr da irgendwie an der Backe hängen und sagen, ja, mein Kollege, der studiert hat und eigentlich hier stehen sollte, da sitzt sich lieber in einem Ingenieurbüro ein Arschblatt und schreibt für euch Perspektiv- und Rahmenpläne und Förderrichtlinie, weil er keinen Bock hat, hier an der Front zu arbeiten, ne, unter den Bedingungen. Wahnsinn. Also das hat mich gerade echt so ordentlich ins Lenkrad beißen lassen, als ich hierher geeilt bin, um den Podcast mit dir zu machen im Büro. Ist jetzt nicht natürlich das übergeordnete Thema des Podcasts, aber das hat mich gerade so richtig angeschoben. Ne?
Was waren da so eure persönlichen Erfahrungen im Punkto Überforderung oder
Also Überforderung, also die Leute, die dort arbeiten im Kindergarten, die haben eigentlich kein Mitleid nötig, aber die können einem wirklich leid tun. Also man hat wirklich mitunter das Gefühl, dass da nur versucht wird, ohne einen Notarztwagenruf von morgens bis abends zu kommen. Ne? Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, du hast irgendwie, bist Kindergärtnerin und kommst dann heim und hast selber noch 2, 3 Kinder. Also gehst quasi aus dem Kindergarten in den Kindergarten und holst deine Kinder ab, ist für mich völliger Wahnsinn. Also mir war schon immer schwierig vorzustellen, wie eine Physiotherapeutin eine Partnermassage macht abends zu Hause oder so, aber das ist dann noch mal ein anderes Level vom beruflichen und privaten Gleichlauf, den man eigentlich nicht als gesund betrachten kann. Ne?
Ich weiß auch nicht, ob man dann in seiner Freizeit wirklich noch Bock auf Kinder haben kann.
Eben. Aber vielleicht, ich habe den Beruf nie ausgeübt, vielleicht ist das ja auch was völlig anderes mit den eigenen Kindern oder so. Ich weiß es nicht, aber wenn ich aus dem Ministerium komme oder so, ich setze mich nicht zu Hause hin und lese EU-Verordnung.
Genauso. Ach nicht? Genauso, also das hätte ich dir jetzt auch zugetraut, Mike. Ach komm.
Genauso setze ich mich nicht, wenn ich von der Tour komme, direkt zu Hause hin und spiele Gitarre. Ne? Also weiß nicht.
Auf jeden Fall spielt da etwas rein, was in dieser Gesellschaft, in diesem doch sehr als unfreundlich zu bezeichnetem Land nach wie vor eine große Rolle spielt. Und das ist die Nicht-Wertschätzung von Erziehungsarbeit. Ja? Also zum einen
absolut
auf Seite von quasi Frauen, die zu Hause bleiben oder generell Erziehungsarbeit übernehmen. Und zum anderen eben, Beispiel aus meiner beruflichen Perspektive, der Unterschied zwischen den Gehältern für Grundschullehrer und für Gymnasiallehrer. Und ich persönlich muss sagen, ich habe mich damals für Gymnasiallehramt entschieden, weil mir völlig bewusst war, dass ich Grundschule nicht verkraften würde. Mhm. Rein emotional. Weil die Schicksale, du hast ja quasi jedes Kind in der Grundschule. Sprich aus prekären Verhältnissen, aus gewalttätigen Verhältnissen, also alle ohne Filter. Mhm. Und Gymnasium ist halt wirklich so dieses, wir warten jetzt mal 4 Jahre ab, also ganz böse gesagt. Und die schweren Fälle sortieren sich sowieso aus bis dahin.
Also du kaufst nicht den Sackbruch im Werksverkauf bei Halloren, sondern die Selektionpackung immer.
Das stimmt nicht. Ich fahre tatsächlich im Werksverkauf und hole den Bruch. Das stimmt nicht. Das ist genau andersrum, weil es viel spannender ist. Aber das ist keine emotionale Berg- und Talfahrt. Ja, ob die Schokolade jetzt aus Versehen gemischt ist oder quer gebogen. Ja. Das belastet mich
emotional. Aber bezogen auf Kinder ist ja alles süß, sowohl bei der Schokolade als auch bei Kindern. Nee, ich weiß haargenau, was du meinst. Und das ist natürlich auch, wenn man schon bei Gymnasiallehrern einen Lehrermangel feststellt im Moment, ne, ist das natürlich kompletter Wahnsinn, was dann auf den anderen Ebenen noch stattfindet oder so. Ne? Also ich habe einen Kumpel, der ist Realschullehrer für Mathe oder so, als das irgendwo in der Schule beworben hat, der Direktor hat gedacht, der will den verarschen. Das ist irgendein Scherzanruf oder so, wie studierter Mathe-Reallehrer, weißt du? Da sind wir ja auch wieder bei Friedrich Merz.
okay, ja.
Was die Bezahlung von Jobs angeht, also dieses sich drüber aufregen, dass jetzt auf einmal auf soziale Transferleistungen angewiesene Menschen zu viel bekommen und sich deshalb Arbeit nicht mehr lohnt, da hat ja...
Für 56 Euro, ne? Irgendwie.
Ja, da hat ja auch Söder heute wieder seinen bayerischen Rinderschädel aus dem Fenster gehangen und irgendwas geblökt.
Fränkisch, ne? Bitte. Fränkisch.
Politisch bayerisch... ethnisch fremdlich. Wo man als Thüringer so oft als Sachse klassifiziert wird, sollte man den Unterschied schon machen, da gebe ich recht. Also sagen wir mal, Söder ist ein Franke, aber labert wie ein Bayer.
Ne? Es ist halt total unredlich.
Und das ist doch kompletter Wahnsinn, da einfach nicht mal auf die Idee, ich meine, das wissen die ja, dass die Leute, die arbeiten, zu wenig verdienen und nicht die nicht arbeiten, zu viel kriegen, ne? Aber diese...
Die Armen sollen gegen die noch Ärmeren kämpfen, um nicht zu bemerken, ja, dass der Zorn nach oben gehen sollte.
Genau, ne? Also dieses alte Bild, dieser alte Witz, wo drei Leute am Tisch sitzen und der Kapitalist nimmt sich 10 Kekse und sagt, hier, der nimmt dir den 11. Keks weg. Das ist da schon richtig, während die Arbeitgeberverbände auf ihrem Jahrestag nach Staatshilfen fragen und man denkt, also wirklich...
Während die Wirtschaft wächst. Ne?
Habe ich auch gepostet. Also das waren wirklich Reden wie weiß ich nicht, so haben früher die Sitzungen vom ZK der SED geklungen oder irgendwas. Ne? Also da ging es ja nur noch, ja, muss staatlich eingegriffen werden und staatliche Hilfen, und weil sie alle in roten Zahlen stecken. Ne? Sobald da wieder schwarze Zahlen geschrieben werden, da geht es dann eher mit der Steuervermeidung los, nicht mit der Gewinnverteilung an die Gemeinschaft. Wenn man
die Geldpipeline wieder aufdreht.
Ja, aber es ist halt, das ist halt das allergrößte Problem, dass Jobs, die wir brauchen, scheiße bezahlt werden. Und wenn ich hier in Weimar bei der Deutschen Bank vorbeilaufe, an der Filiale oder irgendwas, da stehen sich irgendwelche Idioten da drin, die Beine in den Bauch, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen, und werden doppelt so viel bezahlt wie ein Kindergärtner, der da irgendwie 100 Meter Luftlinie im Kindergarten rumrödeln muss und nicht weiß, wo vorne und hinten ist, weil noch 5 Kollegen krank sind. Und also völliger Wahnsinn. Völliger Wahnsinn.
Das ist halt krass, dass die Gesellschaft so kurzsichtig ist, dass die Investition in Humankapital nicht als besonders wertvoll anerkannt wird. Also in Skandinavien ist das ja ein bisschen anders, weil die sich dessen bewusst sind, dass sie von ihren Menschen abhängig sind. In dem
Ja, Sinne. Noch, also da wird das ja auch immer weiter aufgeweicht. Also wie gesagt, man muss nur in die USA gucken, ne? Also das Paradebeispiel von einer völlig entsolidarisierten Gesellschaft, dahin entwickelt sich Deutschland auch, und das wird auch immer weiter nach Skandinavien so gehen, ne? Auch wenn das immer noch so ein Paradebeispiel der sozialen Marktwirtschaft ist, aber ja, die wollen auch Gewinne generieren, das geht nur, indem man die Schrauben anzieht, da bleibt halt kein Platz mehr für soziale Komponenten, ne? Also das ist ganz einfach so. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, würden Dividenden nur im 10-Jahres-Rhythmus ausgeschüttet oder so, dann würde man vielleicht auch langfristiger denken und nicht immer nur jährlich und die kurzfristigen Gewinne einstreichen. Dann würde ich überlegen, mal ergibt das volkswirtschaftlich Sinn, bei der Schule einzusparen, wenn ich dann den Jugendarrest in 5 Jahren bezahlen muss für denjenigen. Dann würde man so längerfristige Sparmodelle, die ja nachgewiesen sind, ne?
Ja, die würden dann aber eher denken, ey, sehr gut, dann lasse ich ein paar private Knäste bauen und dann können die für mich dann für 2 Euro die Stunde Nike-Schuhe nähen. Also bitte noch weniger Geld in Bildung. Sehr gut.
Ja gut, also noch kannst du ja die EU weiter nach Osten erweitern. Da brauchst du jetzt keine Knäste zur Produktion wie in den USA.
Ja, und sobald Russland zusammengebrochen ist, dann ziehen wir einfach noch die Gebiete bis zum Ural ein. Und dann ist das auch geografisch endlich korrekt mit der Bezeichnung EU und Europa.
Ja, der Zusammenbruch Russlands steht da bevor, ja.
Man wird ja noch träumen dürfen.
Naja, ich finde
so ein Kolonialreich im 21. Jahrhundert, das sollte einfach auch mal zu Ende sein. Ne? Genau wie Großbritannien sich jetzt mal seiner ganzen Kolonien da entledigt und dann bald Kleinbritannien ist, ist auch Russland. Ich weiß nicht, wie viele ethnische Minderheiten haben die sich einverleibt? 11 oder so?
Russland? Mhm. Das müssen noch mehr sein. Also das sind ja schon innerhalb Russland, was weiß ich, da gibt es Ethnien und Republiken, hast du noch nie in deinem Leben was von gehört. Also gut, du als Geograf vielleicht mehr als ich, aber bin mir sicher, gibt es trotzdem auch, welche, nee,
also
trotzdem auch welche, von denen man noch nie was gehört hat. Also
ich muss sagen, das ist auch ein blinder Fleck für uns. Es gibt da so einen YouTuber, der heißt Bald and Bankrupt und der machte nur Content darüber, wie er in ehemalige Sowjetrepubliken fährt, in irgendwelche Exklaven und Enklaven und Zirkumklaven und whatever es da alles so gibt, ne? Und ich habe von dem ganzen Spaß noch nie irgendwas gehört gehabt und es hat mich so fasziniert, dass da überhaupt Leute leben mitten im Nirgendwo. Also auch im Studium, das ist ein blinder Fleck für einen. Und das ist natürlich jetzt auch nur mit einem sehr schmunzelnden Auge gesagt gewesen, ne?
Also ich hatte auch mal wo war das denn in Erfurt im Stadtmuseum? Da gibt es irgendwie noch aus der Zeit, als Napoleon dort aufgelaufen ist. Also ich glaube, es waren paschkirische Bogenschützen, hatte der dabei irgendwie. Da hatte ich auch noch nie in meinem Leben was von gehört. Und die waren wohl bekannt dafür, dass sie als Kundschafter und also wirklich, wirklich krass. Und das gibt es wohl da eine Gegend, die heißt Paschkirien, gar nicht so weit weg von Moskau, wie man denkt. Ist schon krass. Aber ich habe vorgestern diese eine Pressekonferenz oder dieser Pressetermin von Sergei Sorowikin, den neuen Oberbefehlshaber da, das ist ein richtig sympathischer Typ, oder? Ist ein richtiger Sonnenschein, wenn man den so sieht. Meine Fresse, da kann einem echt Angst werden. Also da sieht ja wirklich komplett aus wie ein Bond-Bösewicht.
Na, der guckt der kann wenigstens so tun, als ob er gefährlich wäre, während er rückwärts läuft.
Ja, so. Genau.
Ist Cherson jetzt schon gefallen?
Ich glaube nicht schon.
Gefallen, ne? Verlassen. Also verlassen, ja, verlassen.
Übergeben worden. Im Zuge militärischer Umgruppierung, strategisch militärische Umgruppierung aus russischer Sicht.
Naja, es kann durchaus Sinn machen, dass wenn man einem ständig die Brücken zerschießt, man lieber auf der anderen Seite des Flusses bleiben sollte, wenn man seine Truppen versorgen will.
Ja, allerdings ist das dann jetzt mit dieser Dnipro-Grenze da jetzt, weiß ich auch nicht, wie da die Ukraine jetzt so groß weiterkommen will. Ne? Also ich glaube, das ist dann jetzt schon so ein Stand, da könnte dann irgendwann auch auf dem Verhandlungstisch liegen. Also man weiß es nicht. Also bleibt spannend natürlich. Ne?
Also so wie ich das verstanden habe, wird erst verhandelt, sobald sie auf der Krim stehen. Rein wirtschaftlich gesehen wäre es auch sehr unvernünftig, sich die annektierten Gebiete nicht zurückzuholen, weil der Donbass ja die rohstoffreichste Ecke der
Ukraine ist. Nee, das ist, also das verstehe ich schon natürlich aus ukrainischer Sicht, aber es ist natürlich, ja, also wenn man es jetzt reell betrachtet, dann muss aus dem Westen dann schon noch ein bisschen mehr kommen, ne? Wenn man das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes in Angriff nehmen will. Das ist dann natürlich jetzt mit den jetzigen Sachen nicht möglich. ne, die da
geliefert du, das werden. Kann ich, deshalb das, ist das kann ich nicht einschätzen, weil es gibt, also die Russen haben keine Luftraum-Superiorität, die haben keine gleichermaßen große Reichweite auf ihrer Artillerie. Also die können die schon gut auf Distanz halten. Ne? Und wenn die dann mit so einer Feuerwalze.
Na, auf Distanz halten heißt ja nicht Gebiete einnehmen wieder. Ne? Das ist es ja. Also zum Abwehrkampf sind die ausgerüstet, aber deshalb ist ja immer die große Diskussion um moderne Kampfpanzer und so weiter, dass du da im Kampf der verbundenen Waffen, wie es im Bundeswehrdeutsch heißt, mit dem schönen Leopard 2, was eigentlich nur heißt, dass du genug Leute drumherum brauchst, damit die das teure Scheißding nicht kaputt schießen. dass du da, da brauchst du, musst du schon ein bisschen was anderes noch hinliefern, ne? Also nur diese lang weitreichende Artillerie, das bringt ja nichts. Damit haben die Russen das ja jetzt auch nicht geschafft, auf der anderen Seite. Also ist schwierig, glaube ich. Deshalb aber diese Flussgrenze da zu überwinden, das ist schon nochmal eine andere.
Naja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich deutlicher Status quo für den kommenden Winter. Ja, also das, ich denke nicht, dass man da noch was versucht. Also entweder jetzt in kürzester Zeit noch schnell irgendwie die Flussgrenze queren, aber wenn es jetzt irgendwie in den Dezember reingeht, ich denke, dann ist es unrealistisch, da große Bewegungen zu erwarten.
Friert der Dnipro zu? Kann man dann auch verhindern mit Artillerie, gell? Aber.
Ja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das kann ich nicht einschätzen, wie kalt es da dann ist. Kann schon sein, ja. Ich meine, unsere Flüsse frieren auch zu. Ich denke mal, da wird es noch ein Stückchen kühler sein.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Vielleicht wird es ja ein milder Winter. Das wäre dann auch wieder schlecht für Russland. wenn die einzige verlässliche Waffe auch nicht funktioniert.
Welches ist die einzige? Ach, der russische Winter.
Der russische Winter.
Ja, es ist so ein Ding. Also, das war ja damals zum Glück aus heutiger Sicht, ne, aber für die damaligen Soldaten natürlich kein Zuckerschlecken. Da in Stalingrad ist ja eigentlich kein harter Winter. Ne? Das waren nur mal zwei Winter nacheinander, als es da richtig frostig geworden ist. Aber eigentlich kann man es da im Winter ganz gut aushalten in der Gegend.
Wart ihr also da schon mal auf Tour?
Nee, wir waren da noch nicht. Caliban waren mal dort und haben da echt beeindruckende Fotos gemacht, da in der Mutterheimat-Statue und so weiter. Aber ich bin da leider noch nicht gewesen. Nee. Hatte mir mal vorgenommen, vielleicht meine, dass wir mal eine Russland-Tour einrühren, wo man auch mal in so ein bisschen, Anführungsstrichen, abgelegenere Gebiete kommt. Aber das ist ja, glaube ich, jetzt auf lange Sicht erstmal nicht, wäre auch nicht das richtige Signal natürlich. Ne? Tut uns natürlich leid um unsere Fans, also wir kriegen öfter mal E-Mails von Leuten, die da sagen, ja, dann denkt nicht, dass wir hier alle das cool finden oder so, aber das, dann sind dann die paar, die da in der Lage sind, das so zu mailen und sich das trauen auch. Ne? Also da kann man schon ungefähr erahnen, wie es da bei der, sage ich mal, städtischen, modernen Jugend da aussieht, mental, aber... Ich glaube, es ist ganz vielen Leuten immer noch scheißegal in Russland.
Also. Ich denke mal, die, denen es nicht scheißegal ist, die sind sowieso relativ frühzeitig abgehauen. Also die sich es leisten konnten und denen es nicht egal war. Da sind ja viele Hunderttausend einfach aus den Städten auch geflohen. Und die Auswirkungen, ich wusste beispielsweise gar nicht, oder ich hatte es gar nicht so richtig auf dem Schirm, man weiß es ja schon ein bisschen, weil man es ja auch im Geo-Unterricht und so hatte, die Geburtsraten in den Ostblock-Staaten sind ja absolut miserabel in den letzten Jahrzehnten gewesen.
Ah, okay.
Also wirklich richtig schlimm. Das bei uns ist ja schon unangenehm, aber in den Ostblock-Staaten war es wirklich immer ganz katastrophal. Und das ist jetzt natürlich dadurch noch mal enorm gesteigert in Russland. Ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr zusammen, ich kann mir sowas immer sehr schlecht merken. Aber die haben ein so drastisches Bevölkerungsproblem, dass Ökonomen davon ausgehen, dass dieses ganze Land auch einfach zusammenbrechen könnte unter dem Generationswechsel.
Okay,
krass. Und dass es sogar Stimmen gibt, die sagen, dass dieser Krieg zwar natürlich irgendwo so diese strategische Komponente hat, aber schon alleine das Verschleppen von Millionen von Menschen und Kindern aus der Ukraine wichtig für die Wirtschaft Russlands ist, um die Bevölkerung wieder hoch zu... Also, also nicht hoch, aber quasi auszugleichen, diese Entwicklung.
Werden da Millionen verschleppt?
Ja, ja. Ja, ja.
Millionen, echt?
Naja, und krass. Beziehungsweise die eingegliedert
vertrieben
worden sind. Und eingegliedert ja. worden sind.
Also, ach so.
Also, das ist ja quasi, das ist ja jetzt alles Russland. So.
Ja, ja, ja.
Werden zigtausende verschleppt und dann sind noch hunderttausende integriert und zusammen sind es irgendwie, was weiß ich, wie viele es sind. Ich kann dir mal den Beitrag.
Ich wollte damit nichts relativieren, ich war jetzt nur geschockt von
nein,
so einem Ausmaß.
Ne? Es ist auf jeden Fall, heftig. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, die verheizen ja gerade zeugungsfähige Männer zu bald 100.000 an der Front. Ne? Und das ist natürlich auch diese ganz besonders hart vom Geburtenknick getroffene Generation. Und ich hatte in diesem Beitrag gesehen, wie sie es auch mit dem Geburtenknick beziehungsweise dem Bevölkerungsknick nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen haben. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Und das war dann so rein statistisch gesehen, war der schlimmste Zeitpunkt, den du in der Weltgeschichte geboren werden konntest, in der Sowjetunion im Jahr 1921.
Weil echt?
Zwei Drittel aller Männer tot sind nach dem Krieg. Geburtsjahrgang.
Es gab doch in Deutschland auch irgend so einen verlorenen Jahrgang irgendwie, die statistisch gesehen ganz oft an der Westfront im Ersten Weltkrieg gelandet sind und an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Irgendwie, da gab es irgendwie, habe ich auch mal was gelesen. Also da gab es auch so eine Generation, so zwei, drei Geburtenjahrgänge, die da, wo es dann auch nicht mehr viele gab, 1946, schon wegen des Ersten Weltkriegs. Mhm. Hast du im Westen nichts Neues schon gesehen?
Nee, noch nicht.
Ich auch nicht, nee. Also bin ich mal gespannt. Also ich finde, es gibt über den Ersten Weltkrieg ja auch einen Haufen coole Bücher. Muss jetzt nicht immer nur da im Westen nichts Neues hochgejubelt werden. Ne? Also Das Feuer ist zum Beispiel auch ein cooles Buch. Hat ja auch mal einen Song drüber geschrieben. Aber ja, das ist schon nicht schön. Also ich will ja keinen Krieg haben, um Gottes Willen. Nee. Aber den Eindruck hat man bei manchen Politikern nicht, ne? Also.
Wie meinst du?
So hat man den Eindruck. Naja, aber man hat den Eindruck, es ist vielen Politikern irgendwie egal. Und vor allem auch, wenn sie militärisch gedient haben, wenn man die so erzählt, ne? Man kann sich mal gar nicht vorstellen, dass das so für einen Soldaten, dass da manche geil drauf sind, dass es endlich mal losgeht. So irgendwie, weißt du, wie so diese Stimmung vom Ersten Weltkrieg so ungefähr. Oder beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Also generell, das ist ja auch so, vor allen Dingen als Massenphänomen, wenn man sich das mal bedenkt, ne? Dieser Hurra-Patriotismus.
Ja gut, beim Ersten Weltkrieg, okay, ne? Also hat man ja von Krieg noch so gedacht, zumindest in Zentraleuropa, okay, ne? Da marschieren Heeresformationen auf einem Feld gegeneinander, also so diese Industrialisierung und diese technische Explosion von Kriegstechnik, die es da gab und die das halt noch mal das Tötungspotenzial potenziert hat, Da kann man sagen, okay, das wusste man am Anfang vom Ersten Weltkrieg noch nicht besser als Bevölkerung, aber dann noch mit fliegenden Fahnen in den Zweiten Weltkrieg reinzumarschieren, ne? Also das finde ich, ist Wahnsinn. Und solche Tendenzen dann bei manchen Leuten heute wahrzunehmen, ne? Also ich kenne einige Bundeswehrsoldaten, die da gesagt haben, ja, den Russen, den muss man richtig Eier zeigen und so weiter. Ne? Und stimmt ja auch ein bisschen, ne, dass die eine andere Sprache nicht verstehen, aber och, ich bin da immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also sehr besorgt. Ne? Mhm. Sehr besorgt, dass da Leute Landstriche und Menschen riskieren, mit denen sie selber nichts zu tun haben. Und das ist auch immer ein großes Problem, finde ich, bei der US-Bevölkerung. Wie die
riskieren Kriege ja
unterstützen
nichts.
Und so weiter. Ne? Also auf eigenem Territorium hat da lange kein Krieg mehr stattgefunden. Ne?
Also. Ich sag mal, das Bürgerkriegsniveau oder Risiko in den USA ist jetzt nicht gerade gering.
Nee,
also wenn, zerlegen nicht, die sich aber, wieder selber.
Aber meinst du wirklich so bürgerkriegsmäßig, dass da, na, wie soll man sagen, feste Allianzen gegeneinander kämpfen? Also ich habe da eher so einen Eindruck, das wäre dann immer so ein regionales Guerilla- und Bandentum irgendwie so.
Man hat ja da, auch als es damals mit Trump und dem Sturm aufs Kapitol und so weiter, da hat man ja schon immer einen Eindruck gehabt, das waren auch so regionale, kleine, na Warlords will man es nicht nennen, aber schon Milizen. Milizen, ne, und Milizenführer, irgendwie sowas, ne? Also das ist, das wäre nicht, wäre es denkbar, dass eine Bürgerkriegspartei in den USA von Russland und China unterstützt wird?
Also wäre ich China oder Russland, würde ich das auf jeden Fall machen. Das wäre die Chance schlechthin. Ich meine, das ist doch auch im Endeffekt, was Russland befeuert oder vermutlich auch China, wenn sie Desinformationskampagnen unterstützen und irgendwelche Botnetzwerke finanzieren, die Social-Media-Kommunikation westlicher Staaten manipulieren und so. Das ist ja ein einkalkuliertes Risiko, sage ich jetzt mal.
Aber im völligen ideologischen Gegensatz, ne, das ist ja dieser komplette Wahnsinn, dass in Putins Interesse die Förderung von Rechtspopulisten liegt, obwohl das einzige Narrativ, was im Volk noch verfängt, der Kampf gegen Faschisten und Nazis ist.
Ja, also das war doch immer schon irgendwie das Werkzeug. Man nutzt, also man sagt den Leuten das, was sie hören wollen und dreht es so, dass es für einen passt oder umgedreht, man setzt das, was man selber will, bei anderen durch, völlig undogmatisch der eigenen Position. Und das ist dann quasi die maximal gefährliche Strategie, weil der das dann unterstützt, glaubt, er handelt in seinem Interesse. Und dabei ist die Person auf einer ganz anderen Wellenlänge als man selbst.
Ah, okay. Glaube ja, ich war jetzt bei diesen, was waren das, Midterm-Wahlen in den USA, war da irgendwie was kritisch oder?
Kritisch war, also grundsätzlich kritisch, weswegen echt einige schon Panik geschoben haben, ist der Umstand, dass da viele sich als Secretary of State beworben haben, die Trump-Unterstützer waren und vor allen Dingen dieses Narrativ der gestohlenen Wahl unterstützt haben. Und das meines Erachtens ist das noch viel gefährlichere als Trump, weil er mit diesem Q 2020 es eingeführt hat, dass das demokratische System oder die demokratische Wahl in den USA für viele Millionen Menschen mittlerweile nicht mehr legitim ist. Und es möglich ist für republikanische, aber natürlich auch für demokratische Kandidaten einfach zu sagen, ja, ist fake. Und es nicht belegt werden muss. Also es ist wirklich postfaktisch. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil es auch in der Zeit davor natürlich Lügen, Propaganda und Desinformation gab. Aber um das mal so zu sagen, es ist postfaktisch. Die Leute glauben dem sie glauben wollen. Und dabei spielen die Fakten drumherum einfach keine Rolle. Das ist es. Weil man das erfahren hat, dass dem so ist, macht man sich noch nicht mal mehr die Mühe, groß Fakten aufzubereiten. Und der Umstand, dass man damit durchkommt, zu sagen, wir hatten jetzt eine legitime Wahl, die mit sehr vielen Regularien versehen und Mechanismen versehen ist, um zu gewährleisten, dass sie auch legitim abläuft, dass man einfach so behaupten kann, sie ist rigged und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird, das ist natürlich jetzt ein Einfallstor für sehr, sehr viele, die nach Trump kommen werden. Und Trump wird vermutlich nicht die Demokratie in den Vereinigten Staaten beseitigen, aber vielleicht ist es ein Ron DeSantis. Ja? Oder wer auch immer da folgen könnte. Er hat auf jeden Fall ein Tor geöffnet, dass die Republikaner jetzt nicht mehr zukriegen werden, weil auf diesem Trump-Train auch sehr, sehr viele jetzt aufgesprungen sind, die sich dieser Narrative bedienen. Und Trump hat so eine Art Umfeld geschaffen, wo die gedeihen konnten. Also er unterstützte mit seiner Popularität einzelne Kandidaten, die dann zum Teil gewonnen haben. Und auf der anderen Seite berufen sie sich auf Trump, weil sie wissen, dass sie dadurch und auf seine Art und Weise, weil sie dadurch Stimmen bekommen. So, und dadurch wird das en vogue in der politischen Gemengelage und der Gegner muss sich auch auf diese Form von Populismus einstellen, weil er ansonsten keine Wahlen gewinnt. Ja, weil es mittlerweile so so funktioniert und so abläuft und die Waffen des Feindes sozusagen effizienter sind als
klare, kluge. Es ist nur noch ein skrupelloses Mittel zur Machterlangung. Sozusagen,
es ist ja bei US-amerikanischen Demokraten, also ich will die auf keinen Fall in Schutz nehmen, ist es ja beispielsweise en vogue, dass sie mit eigenen Geldern teilweise extreme republikanische Kandidaten fördern, damit die dann gewählt werden für den Lauf zur Wahl und dann so extrem sind, dass sie abgewählt werden von den Leuten oder beziehungsweise Angst
das, bei das gemäßigte Republikaner den Demokraten als, ja.
Richtig,
ja.
richtig. Und das ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das einmal schiefgegangen ist und zwar bei der Wahl Donald Trumps, weil sie nicht damit gerechnet haben, was das für eine Welle erzeugt.
Ja, der Trump, der hat schon da Mechanismen offengelegt und instinktiv entwickelt, die krass sind. Ne? Und die einem vorher gar nicht so bewusst waren oder wo man nie im Leben gedacht hätte, dass sowas überhaupt möglich ist. Ne? Wie viel Prozent der amerikanischen Bevölkerung gehen eigentlich wählen?
Das ist eine gute Frage.
Also
das ist ja auch nicht so einfach. Das ist ja in den USA auch nicht so einfach.
Ja, eben, weil ich zucke immer bei demokratischen Wahlen in den USA so zusammen, ne? Weil du musst dich ja erstmal als Wähler überhaupt registrieren und dann hast du im Prinzip die Wahl zwischen zwei Parteien. So, das ist jetzt so, sag ich mal, von einer SED-Einheitslistenwahl auch nicht so weit entfernt irgendwie. Ne? Also so richtig demokratisch komme ich mir da nicht vor.
Die Wahlbeteiligung lag bei 66,3%.
Der Gesamtbevölkerung oder der registrierten Wähler.
Nee, das ist dann
der Wahlberechtigten.
Der Wahlberechtigten.
Ja, das ist schon, ne? Also wenn 34% der Leute, sieht ja bei uns auch nicht viel anders aus jetzt in großen Verhältnis, wenn so 30-40% der Bevölkerung scheißegal ist, ob da Trump oder Biden oder sonst wer am Start ist oder...
Es ist auf jeden Fall der höchste erreichte Prozentwert seit der Präsidentschaftswahl 1900.
Ja, also weil ich kann mich erinnern, also ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es US-Präsidentschaftswahlen gibt, in denen noch nicht mal 50% der Bevölkerung überhaupt als Wähler registriert waren oder so, also der Wahlberechtigten. Ja, das ist natürlich, ist das dann wirklich demokratisch? Was spielen andere Parteien in den USA für eine Rolle? Gar keine, oder? Ich weiß, es gibt ja die Grüne Partei und so weiter. In Kalifornien hat ja mal eine grüne Kandidatin so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist doch alles Mumpitz.
Warte mal, ich kann mal gucken, was es überhaupt für Parteien in den USA gibt. Ich habe da wirklich keine Ahnung.
Also ich habe neulich gelesen, es gibt in Nordkorea eine christliche Partei im Parlament.
Was im Parlament? Es gibt ein Parlament von Nordkorea?
Ja, offiziell. Ja, kein Witz.
Also es gibt...
eine Volksversammlung oder was das da ist.
Ach guck mal, es gibt tatsächlich große Parteien, also die zwei. Und dann gibt es, wenn ich jetzt hier bei Wikipedia einfach die Kategorisierung habe... Dann gibt es noch die Green Party, die Constitution Party und die Libertarian Party. Die Libertarian Party hat ein Stachelschwein, sehe ich gerade, als Tier. Aha. So, wie viele Leute wählen denn die Green Party? 2,7%. Tja. Und die Constitution Party? Steht nicht mal was dazu.
Statistisch nicht signifikant.
So, und die Libertarian Party mit dem Stachelschwein, die hat zumindest 200.000 registrierte Wähler, was bei einer Gesamtbevölkerung von 300 Millionen halt keine...
Da muss man sich auch für eine Partei als Wähler registrieren lassen.
Scheinbar.
Ja, also ist doch so. Also du lässt dich bei den Republikanern als Wähler registrieren oder so läuft das doch. Also das ist jetzt wirklich Viertelwissen-Podcast, nicht Halbwissen-Podcast, wie sonst immer. Aber mit unserem Grundsatz der Geheimheit der Wahl weiß ich auch nicht, ob das so wäre.
Oh, vom April 2020 bis 3. Januar 2021 war die Partei mit einem Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus vertreten. Und zwar
die Stachelschweine.
Nachdem der ehemalige republikanische Abgeordnete Justin Amash in die Libertäre Partei eintrat.
Da habe ich das schon mal gehört mit den Stachelschweinen. Ja, irgendwas war da. Ist da dann nicht irgendwie rausgemobbt worden, weil da damals irgendwie für diesen Untersuchungsausschuss da gestimmt hat? Und Trump oder irgendwie sowas war doch da.
Das kann ich dir nicht sagen, tatsächlich.
Naja, egal.
Auf jeden Fall haben die auch Präsidentschaftskandidaten und zwar 2020 und da haben sie 1,18% der Stimmen.
Ja, ich weiß nicht, also wahrscheinlich würde ich in den USA eher so eine, ich weiß nicht, Libertär, wo wir stehen, die sind die noch konservativer als die Republikaner oder noch linker oder was sind das für Heinis, aber.
Also ich meine, warte, laissez-faire halt, ne? Minimalstaat, ich meine Libertär, ne? Also.
Minimalstaat, also Staat nur, wenn es Defizit-Spending ist.
Es ist also quasi einmal den Kapitalismus komplett von der Leine lassen. Ne? Dann gibt es noch natürlich die Communist Party, die Independence Party of America, die Modern Whig Party, die New American Independent Party, die Objectivist Party, die Party for Socialism and Liberation. Die Prohibitionspartei, die hat übrigens ein Kamel als Tier.
Okay. Ach, die haben Tiere immer statt
Farben. Ja, ja, ja. Nee, die haben doch Elefant und, was ist es, Elefant und Esel. Ja, es gibt einiges an sozialistischen Parteien, ne?
Na gut, also die richtige kommunistische Partei, die wurde ja damals in der McCarthy-Ära schnell verboten, ne?
Es gibt übrigens auch eine Partei, die nennt sich Rent is Too Damn High Party.
Ist das Snoop Doggy Dogg Vorsitzender?
Das ist auf jeden Fall eine regionale Partei in New York.
Okay, das klingt so nach Kiffertum irgendwie. Naja, also obskure Parteien, das ist ja, da gibt es in Deutschland ja auch einige, ne?
Oh, es gab auch die American Nazi Party.
Okay.
die haben auch einfach ein Hakenkreuz als Symbol.
Okay.
Und die hingen dem esoterischen Hitlerismus an.
Ah, okay. Also eher so Himmler-Style. Himmler-Hess-Style. Naja, gut. Was für Idioten. Was es alles für eine Scheiße gibt.
Aber ist völlig also krank. Nee, die gibt es glücklicherweise nicht mehr. Aber völlig krank, ey. Unfassbar.
Ich glaube, war das zur letzten Volkskammerwahl der DDR oder so? Ich glaube, da ist auch die Deutsche Sexpartei angetreten. mit Dienel auch einem. Dienel, glaube ich, ein ehemaliger war auch ein Neonazi.
Oh. Das ist eine komische Kombination irgendwie.
Ja. Wenn ich mir dieses AfD-Elend im Thüringer Landtag angucke oder so, bin ich mir ganz sicher, dass da ganz viele Leute dabei sind, die würden auch in die kommunistische Partei Nordkoreas eintreten, wenn ihnen das einen Karrierevorsprung verschaffen würde. Ne? Ja. Also das sind wirklich nur ganz knallhart opportunistische
absolut
Nichts, die da
absolut. Da ich habe auch einen Freund, der hat in seiner Firma einen, der war vorher bei der FDP und hat versucht, regionale Politik zu machen und dann kam eben die AfD um die Ecke und da hat er seine Chance gewittert und jetzt sitzt er halt im Stadtrat von irgendeiner Stadt als AfD-Politiker und hat sich da jetzt quasi damit seine politische Karriere begonnen.
Und sympathisch. Beendet.
Super sympathisch. Das hört man immer wieder. Und das ist schlimm, dass gerade aus Karrierismus dann solche gefährlichen Institutionen aufgebaut werden. Ohne dass, also, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser wäre, wenn das alles überzeugte Nazis wären, aber irgendwie ist es halt... Also
ja gut, im Umkehrschluss stimmt, ist die Frage eigentlich berechtigt. Das ist auch ziemlich blöd. Eigentlich habe ich damit ja ausgesagt, es wäre geiler, wenn der AfD alles überzeugt hat. Das stimmt schon, ja, hast
du recht. Ja, aber weißt du, am Ende ist es doch egal, ob es Erfüllungsgehilfen sind, die nicht aus Überzeugung machen, es aber trotzdem machen, oder ob sie es aus Überzeugung machen. Also ich weiß, es ist halt so...
Ja, natürlich, klar. Also das ist ein Überzeugungstäter, ist ja oftmals noch gefährlicher oder irgendwie, weil er halt nicht mit vernünftigen Mitteln zur Vernunft gebracht werden kann. Ne? Den anderen muss man halt einfach nur den schnöden Mammon und die Karriereaussicht woanders bieten. Das ist schon klar. Aber ich meine, also ganz im Ernst, wer jetzt in einer Luschenpartei wie der Thüringer CDU es nicht schafft, irgendwie zu glänzen und da nach vorne zu kommen und deshalb zur AfD muss, weil da das Personal noch schwächer besetzt ist, da kann keine Qualität anstranden. Ne? Also das ist aber wäre auch nicht verhehlen. Also wie gesagt, in Bayern, in der CSU, da sind sicherlich auch nicht alle so glühende Strauß-Verehrer wie unser Markus Söder, sondern auch eben aus Karrieregrund mit dem richtigen Parteibuch ausgestattet. Ne? Das kriegt man ja immer wieder mit. Und es gibt ja einen Haufen Posten, die dann auch mit Parteibüchern besetzt werden. Ne? Von oberen staatlichen Behörden wie Arbeitsagenturen und so weiter. Das sind ja Sachen, die immer politisch besetzt werden. Bestimmte Posten in Stiftungen und so weiter.
Ja. Ne?
Also da spielt das Parteibuch auch oftmals eine Rolle.
Ja. Naja, und auch Seilschaften, ne? Also mit wem geht man strategische Partnerschaften ein, ne? Und wenn du dasselbe Parteibuch hast, dann bist du ja erstmal automatisch im selben Lager, ne? Und hat dann halt auch strategische Vorteile. Ist
ja,
ein Denken, das mir sehr fern ist und das ich sehr unangenehm finde tatsächlich.
Ja, das würde ich für immer von der Politik fernhalten, weil anders läuft es dort nicht. Ne? Weil das ein Bereich ist, in dem nur Leute funktionieren, die so funktionieren. Also da irgendwie quer einzusteigen und das aufzumischen, funktioniert nicht. Das funktioniert wirklich nur in der absolut destruktiven Variante des Trampeltiers sozusagen. Ne? Aber da konstruktiv was zu verändern, das funktioniert nicht.
Naja, ich denke schon, dass es genug Leute gibt, die konstruktiv versuchen, was zu verändern, aber die merkst du und siehst du ja nicht, weil diesen Populismus, diese Populismus-Schiene fahren und in jeder Talkshow sitzen, denen die Aufmerksamkeit wegnehmen.
Ja, für die ist spätestens auf der Ebene vom Stadtrat oder so Schluss. Ne? Die werden vielleicht Elternsprecher in der Kita oder irgendwie sowas, aber ganz sicher nicht eine führende Rolle, noch nicht mal in einem Landtag oder so spielen, ne? Weil sie dann auf der nächsten Liste auf einem aussichtslosen Platz landen, ne? Und kaltgestellt werden von der Fraktion, wenn es da keine Disziplin gibt. Ja, sehr desillusionierend.
Ist das auch so ein Punkt, der dich von Parteiarbeit abgehalten hat? Oder war das nie oder hast dich dafür nie interessiert? Aktiv jetzt?
Na, ich habe gemerkt, ich kann also jetzt auch immer noch gerade effektiver Leute erreichen und überzeugen an anderen Fronten als mit Parteiarbeit. Also wenn ich einen Text schreibe oder ein Interview gebe, interessiert das sicherlich mehr Leute, als wenn ich da hier Juso-Vorsitzender von Thüringen wäre oder irgendwie. Also das interessiert dann nur Leute, die mich nicht interessieren. Ne? Also jetzt, sage ich mal, die normale Bevölkerung, bei der was ankommen soll oder so, die erreicht man dann mehr als politischer Künstler oder so schon weiter. Deshalb, also schon interessiert, klar. Also besonders zu einer Zeit, als ich noch nicht gewusst habe, wie Politik funktioniert. Ne? Das ist schon richtig, aber...
Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, dass viele, die da einsteigen, um etwas zu verändern, das tun, weil sie noch nicht wissen, dass es so läuft, wie es läuft. Ne?
Ja, ja, natürlich, klar. Und das ist ja auch immer oft ein Kritikpunkt, sag ich mal, von der populistischen Seite, dass viele Leute, die in Parteien in Amt und Würden kommen oder so, nie was gelernt haben oder nie was gemacht haben. Ich glaube, letzten Dienstag oder kürzlich war so eine Bild-Zeitungs-Headline, die war der komplette Wahnsinn. Autohasserin, irgendeine Grünpolitikerin ging es da wieder, diese Autohasserin bekleidet den und den Posten oder irgendwas, aber so richtig als komplette Headline, ne? Als ob das die einzige Qualität dieser Frau ist, dass sie eine Autohasserin ist.
Aber ich finde das beeindruckend, wie dumm die Zielgruppe dieser Zeitung wirklich ist. Weil ich meine, was ist das für eine Headline? Das ist ja wirklich Grundschulniveau von Sprache
natürlich.
Bedeutung.
Es ist ja auch noch eine Spur dümmer, weil die Leute, die denken, sie wissen, wie die dumm funktionieren und was die lesen wollen, das natürlich noch dümmer machen, weil sie denken, die Leute sind dümmer, als sie eigentlich sind. Ne? Also was nicht heißt, dass die Leute dumm sind, aber nicht so dumm. Aber trotzdem kriegen die dann auch gar nichts anderes mehr angeboten. Ne? Was du in der Kantine angeboten bekommst, das frisst du halt. Und genauso ist es in der deutschen Presselandschaft mit der Springerpresse in Form der Bildzeitung. Ach, also verursacht da fast körperlichen Ekel. Aber
wie gesagt, auf dem Niveau wird ja oft angemerkt, ja, die hat nichts gelernt, der hat nichts gelernt und jetzt ist sie hier und da Politiker oder irgendwie, aber das interessiert komischerweise immer nur bei Leuten, die in der SPD, der Linken oder bei den Grünen sind.
Naja.
Bei der CDU oder so ist es egal, dass das Einzige, was du mal gelernt hast, vielleicht Ministrant ist oder gescheiterter Jurastudent oder irgendwie sowas. Mein Liebling Ziemiak, was war der? Parteisekretär? Der hat doch einen führenden CDU-Posten gehabt, zweimal durchs Jura-Examen gerauscht. Reicht aber in einer katholischen Studentenverbindung, findet man in der CDU da auf jeden Fall auch noch einen Job.
Ich meine, solange du da quasi dein Karriereweg begonnen hast, findest du auch noch woanders.
Dann ja, ja, du, ich habe ja auch gar nichts gegen Quereinsteiger und Abbrechertum oder so, wenn da jemand seine wirkliche Passion findet und dann straightforward prescht, ist schon in Ordnung, ne? Aber auch der SPD-Abgeordnete Schneider da, ne, der auch immer höher klettert in der Bundes-SPD, der hat mal ein paar Jahre in der Sparkasse irgendwie gestanden als Azubi und dann war der jüngste Abgeordnete im Bundestag und seitdem hat er an der normalen Arbeitsfront.
Das war bei Spahn doch genauso.
Seitdem hat er an der Arbeitsfront dann nicht mehr wirklich was gemacht. Also es ist schon ein berechtigter Kritikpunkt.
Ne? Das ist 1:1 die Spahn-Geschichte.
Ah, okay, weiß ich, ist der auch Bankkaufmann, ja?
Ja.
Ah gut, der hat so ein Barbuchfresser hat er auf jeden Fall. Ja. Aber nee, es ist halt, es gab mal Zeiten, da war der Präsident des Europaparlaments oder so, Bergmann.
Kann man sich nicht vorstellen.
Das kann man sich nicht mehr vorstellen heute.
Tja, also, hätten wir mal den Armin Laschet gewählt, dessen Vater war ja wenigstens Bergmann.
Ja, ich bin Bergmann,
der aus dem Meer. Hat sich ja offensichtlich auf ihn abgefärbt, da gibt es ja auch Bildbeweise.
Naja. Also Armin Laschet, ja, wie der die Wahl verloren hat, das war natürlich, das haben wir ja auch schon analysiert. Also da denke ich auch oft dran zurück, ne? Also einerseits medial.
Das war auch noch in einer anderen Welt. Es hat sich seitdem wieder so viel verändert, ey.
Es ist krass, ne? Es ist krass. Also es ist wirklich krass. Also kann man das als Zäsur nehmen? Also es ist ja eigentlich nur zeitlich dieser Ukraine-Krieg eine Zäsur. Ne? Es ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, der ganz viel verändert. Ne? Es ist ja auch diese, die gab es ja vorher auch schon, die Inflationskrise, Energiekrisen, Klimakrisen. Ach ja, Weltklimakonferenz oder was ist da jetzt in Sharm el-Sheikh da in Ägypten? Wird da irgendwas bei rauskommen? Weil da hast du dich von fern gehalten thematisch. Das interessiert kein Schwein, oder?
Nee, ich habe ein Video über Ökoterrorismus gemacht.
Ach, super. Ja, das war auch ein Thema, was mich in letzter Zeit ganz schön umgetrieben hat.
Da bist du auch schlecht dran vorbeigekommen.
Das, ja, also aber
sehr, sehr krass ausgebeutet, ausgeschlachtet von.
Also ich sag mal, dir und mir als Kulturbürger, da schwimmen wir ja nun wirklich auf einer Welle, ne? Also so restlos sympathisch ist mir das auch nicht, wenn jemand jetzt Erbsensuppe auf die Sixtinische Madonna. Da sind wir schon bei der Fußball-WM als nächstes Thema. Nee, aber das kann einem nicht sympathisch
sein.
Ne?
Nein, du suchst mit solchen Aktionen ja Verbündete im Bürgertum, aber damit vergraulst du ja genau diese Menschen. Die Leute die sich kulturell. Ja,
so Salonaktivisten wie uns, ne?
Genau, die kriegst du damit nicht. Und das war auch so ein bisschen ein Fazit meines Videos, das Video ist 42 Minuten lang geworden. 20 Minuten erkläre ich die katastrophale Situation in puncto Klimawandel, weil ich es dann nur ein bisschen auch studiert habe. Und am Ende kommt dann aber dann auch nochmal so der Punkt, dass auch die Aktionen, die da gerade besonders in den Medien sind, dass das absolut kontraproduktiv ist. Und gerade das mit Angriffen auf Kunstwerke, also da ist für mich echt eine Grenze überschritten. Weil mir ist es egal, ob die sich da irgendwie den Hass von Autofahrern auf sich ziehen. So, jetzt mal ganz stumpf gesagt. Aber sobald sie anfangen, Kulturgüter anzugreifen, die größer sind als Menschen, sage ich jetzt mal, ne? Also die einfach über dem bloßen menschlichen Sein stehen, so metaphysischen Werte haben quasi, da bin ich auch komplett raus. Ne? Und,
ja, also was mich dabei aufregt, ist ja, dass es ist ja noch nicht mal ein Bildersturm in dem Sinne, dass da ein Kunstwerk mit einer bestimmten Symbolkraft zu der Thematik angegriffen wird.
Oder ach, stimmt, so. Ja, Bildersturm ist ja auch eins eurer Themen. Ich vergaß. Weißt du,
keine Ahnung, also ich könnte es zumindest, ich würde es nicht gutheißen, aber könnte es nachvollziehen, wenn irgendjemand eine realsozialistische Wandkachelei zur Glorifizierung der Atomkraft irgendwo an irgendeinem Haus beschmiert oder verstehst du, was ich meine?
Da kommt der Denkmalschutz und mit dem willst du es dir nicht verscherzen.
Ja, also der Denkmalschutz ist auf jeden Fall was anderes als die Museumsaufsicht im Zwinger, klar. Aber verstehst du, was ich meine? Also das ist, das verstehe ich nicht. Ne? Also was kann der Van Gogh dafür?
Zumal ja Van Gogh als Mensch und als Symbol ja alles andere als Establishment war. Ne?
Naja, dass man so ein Punk irgendwie, ne? Naja, aber trotzdem ist natürlich dieser mediale Gleichlauf, wie da über diesen tragischen Radfahrerinnenunfall und so berichtet wurde, also das hat mir richtig sauer aufgestoßen. Da habe ich in sozialen Medien auch echt lange und üble Diskussionen geführt und so weiter, ne? Also, wie gesagt, jeden Tag kommen tragischerweise Leute in eine höhere Lebensgefahr, weil blöde Falschparker irgendwo rumstehen oder irgendwas verstopfen. Und auch diese Verkürzung der Darstellung. Ne? Also da wurde noch nicht mal irgendwie differenziert, dass gar nicht feststeht, ob eine Erhöhung der Lebensgefahr stattgefunden hat. Manche haben noch nicht mal erzählt, dass es nicht um den Krankenwagen ging, der dahin konnte, sondern um Spezialfahrzeug, sollte und sowas.
Mike, ne? Weißt du, was dein Problem jetzt hier gerade ist? Dass du den Leuten nach wie vor unterstellen willst, dass sie gute Absichten hätten. Du vergisst dabei, dass die dieses Narrativ verbreiten wollen und dass sie das bestätigt sehen wollen.
Ja, also dieses Lügen im Weglassen, also dass das presseethisch immer noch als legitim oder jetzt immer noch mehr als legitim gibt, um Leuten, die eine vorgefestigte Meinung absondern wollen, einen Trigger zu geben. Das hat für mich nichts mit Nachrichten zu tun.
Ja, ne? Springer also hat mit Ethik auch nichts zu tun. Also
und das ist nicht nur Springer. Ne? Also da ist selbst die Tagesschau oder so, die tun das presseethisch nur mit kleinen Nebensätzen und Worten noch irgendwie relativieren. Ah, indem sie da mal einen Konjunktiv einbauen oder irgendwas, der aber von den Leuten auch nicht wahrgenommen wird.
Verstehe. Ne? Ja, Konjunktiv, das ist ja schon wieder komplizierte Sprache.
Ach, also das ist wirklich ein riesiger Aufregungshöhepunkt für mich gerade. Also da wollen wir den Podcast beenden auf diesem.
ich würde sagen, wir geben dem einen Ausblick für das nächste Mal, wenn wir uns vermutlich über Fußball unterhalten müssen.
Auf jeden Fall.
Und also das heißt, du musst auf diesem Niveau jetzt verbleiben, bis wir dann in die WM-Diskussion übergehen.
Also ich versuche das ohne Herzinfarkt da die nächste Woche, anderthalb Wochen, bis wann wir mal wieder reden, auf jeden Fall durchzustehen. Ja, war eine bisschen ungeordnete Plauderei heute, aber ich glaube, also mir hat es Spaß gemacht.
Ja, ne, also es ist ja einfach, es ist ja für uns, ne? Und wenn da jemand zuhören möchte, dann kann er das ja gerne machen. Und wenn er bis hierher durchgehört hat, da scheint es ja nicht so dolle gestört zu haben.
Da wünsche ich dir viel Erfolg bei dem Vorstellungsgespräch jetzt. Das ist ja immer besonders, wenn man da auf passiver Seite ist, als jemand, dem sich vorgestellt wird, auch immer eine ganz große Frage, ob es erfolgreich ist. Ne? Das ist ja, wird immer vergessen.
Ja, man muss das auch erstmal irgendwie lernen. Also das ist für mich jetzt auch neu, diese Situation, ne? Na, bin mal gespannt, ob das jetzt was wird. Ich werde berichten.
Alles klar, viel Spaß.
Mach's gut, tschüssi.
Ciao.
Naja, also das größte Privileg war, dass ich deswegen alle Fips Asmussen-Kassetten hatte.